Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Es ist eine spannende politische Woche, die uns bevorsteht. Einerseits soll am Donnerstag jetzt endgültig der oder die neue Generaldirektor, Direktorin im ORF gewählt werden. Gleichzeitig wird auch das höchst umstrittene Budget der schwarz-rot-pinken Regierung präsentiert, wo es hinter den Kulissen und vor den Kulissen schon eifrigen Streit gibt. Themen für unser heutiges Montagsduell. Heute einerseits mit Heimo Lepuschitz, Berater von FPÖ-Politikern, hallo, und andererseits Nico Kern, Unternehmer und Sohn des Ex-Kanzlers Christian Kern.
Hallo. Schönen guten Abend.
Fangen wir an mit dem ORF, wo es ja jetzt Riesenaufregung gibt, zumindest in FPÖ-Kreisen, weil der Armin Wolf einen Tweet ist es nicht mehr, weil er ist aus Twitter weg, ich weiß nicht, wie das bei Blue Sky heißt, also auch eine Social-Media-Plattform, hat er sich gewundert, dass der ÖVP-Stiftungsratsleiter auf Wunsch seiner Partei offenbar unter anderem die Express-Herausgeberin Eva Schütz nominiert hat für das Hearing und hat gemeint, dass das eine rassistische Plattform sei mit und Fake News-Schleuder der Express und sie täglich den ORF attackiere und dass man sich dann nur wundern könne. Ihr regt euch schrecklich darüber, die FPÖler regen sich schrecklich darüber auf, warum?
Auch ich habe mich darüber aufgeregt, weil ich es eine Frechheit finde, dass diese Künigelberg-Clowns erstens einmal jemanden politische Tendenz vorwerfen. Also da muss die ORF-Redaktion, das ist ja der Faschingsbeginn, ist erst am 11. November. Und zweitens, dass ein Mitarbeiter, und der Herr Wolf ist nichts anderes als ein stellvertretender Abteilungsleiter. So muss man, ein stellvertretender Chefredakteur ist ein stellvertretender Abteilungsleiter, sich auf einmal in ein Unternehmen in die Vorstandsbesetzungen einmischt. So, in jedem privatwirtschaftlichen Unternehmen wäre der Herr Wolf gekündigt. Das ist ja auch nicht das erste Mal.
Ja, bitte.
Der Herr Wolf hat sich in eine normale Bestellung nicht einzumischen, hat sich mit seinen persönlichen Vorlieben nicht in die Öffentlichkeit zu gehen. Da gibt es einen ORF-Ethik-Kodex, der ist eindeutig, der ist völlig klar. Der Stiftungsrat Westenthaler hat das halt auch bei der neuen Generaldirektorin angezeigt und das wird geprüft. Und ich glaube einfach, es wäre dem ORF, der sich eh täglich selbst versenkt, der die Gebührenzahler nur mal staunend zurücklässt, was für ein Kasperltheater da mittlerweile rund um diese Besetzung abgeht. Jeder, der es gewinnt, ist beschädigt. Egal, wer das jetzt im ORF, wer Generaldirektor wird, der ist im Vorfeld beschädigt worden durch dieses ganze Prozedere, durch dieses Parteiengewimmere und Geschiebe und Geschaffe. Also wenn man hört, dass sogar der ORF muss massiv sparen und die Regierung sagt, der ORF muss sparen. Und was hört man? Weil die ÖVP jetzt dann doch den Generaldirektor kriegt, dass man für die SPÖ dann den Generalsekretär schafft, noch zusätzlich. Reden wir nachher. Nein, aber es ist einfach ein Gesamtbild. Zirkus Künigelberg. Ne? Nur leider ist der nicht zum Lachen und wird von uns zwangsfinanziert und muss nicht die Tickets selber kaufen. Aber ich finde, beim Herrn Wolf, erstens hat sich das die Eva Schütz nicht verdient. Weil wieso? Nur weil jemand nicht links ist, muss er nicht automatisch abgewertet werden. Nur weil jemand Nur weil jemand erfolgreich ein privatwirtschaftliches Unternehmen führt, muss es nicht abgewertet werden. Nur weil jemand halt nicht nur von Staatsgebühren und von Steuern lebt, muss es nicht abgewertet
sondern
werden.
Sondern von großen Investoren, von rechten Gönnern, von deutschen Industriemagnaten.
Das ist was anderes, was jemand, der in der Privatwirtschaft des Unternehmens
ja, ist Privatgeschichte. Ne? Natürlich, aber erfolgreich. Ich meine, der Herr Wolf hat halt auch kritisiert, dass sie Millionen Verluste haben.
Ich gehe mal davon aus, dass wenn die Familie Fellner einen neuen Geschäftsführer macht oder einen neuen Vorstand bei OE24, dass du nicht live auf Sendung oder irgendwo twittern wirst, wie deppert du den findest, am Bewerber. So, das wirst du nicht machen. So, und dem ORF geht
es. Okay, also Entschuldigung, das ist ja nicht vergleichbar.
Du kannst ja jetzt nicht sagen, das wenn man einen Geschäftsführer macht, es steht nicht zur Debatte.
Das ist jemand am Bewerber. So, das steht dem Wolf nicht zu.
Na, Frau Daniel, da haben Sie vollkommen recht. Und sind wir uns ehrlich, das ist ja keine seriöse Bewerbung von der Frau Schütze. Das ist eine Spaßbewerbung. Also die macht das nur, um sich selbst zu vermarkten, um für Medium Werbung zu machen. machen und dass die dann nominiert wurde, obwohl das absolut jedem klar ist. Ich meine, die ist ja ungeeignet dafür, die hat keine Management-Erfahrung. Ihre Firma ist ja sehr nett, aber Entschuldigung, der ORF hat 4000 Mitarbeiter und jetzt wirtschaftlich steht der ORF nicht gut da und der Express, man muss sich jetzt nur die Jahresabschlüsse anschauen. Also Entschuldigung, da jetzt von erfolgreich zu reden, das kann man natürlich sehen, wie man will. Die Zahlen sollte man sich aber auch anschauen. Und die Frau ist halt komplett ungeeignet als Generaldirektorin, so leid mir das tut. Und nur
ich glaube, es steht nicht zu denen. Es gibt, glaube ich, schon irgendwelche Förderungen, aber es ist auch wurscht. Darum geht es jetzt weniger. Es prüft ja, es lässt ja auch, weil das so vorgesehen ist, nach dem FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler, da quasi Anzeige. Es ist keine echte Anzeige, aber wir wissen, was gemeint ist. Ist jetzt das Prozedere in Gang, dass die ORF-Generaldirektorin das Posting ohnehin prüft. Jetzt gibt es aber da noch eine zweite Debatte. Ist das nicht offenkundig alles extrem politisch, und zwar extrem parteipolitisch, weil du sagst halt die bösen Linken und gleichzeitig unterstützt ihr halt gewisse Kandidatinnen, zum Beispiel indirekt die Eva Schütz, ohne, sonst hätte es keine... Türkisblau nominiert, sonst wäre das von Anfang an...
Also das hat der Herr Schütze, hat die Frau Schütz genannt, also das ist
ja,
die ÖVP-Vorsitzende.
Na klar, sie war ja auch in einem türkisen Kabinett unter Türkisblau. So. Aber trotzdem gibt es da Unterstützung seitens von Türkisblau. Und auf der anderen Seite gibt es Kritik daran und umgekehrt seht ihr bei anderen Kandidaten lauter Linke, zum Beispiel bei Clemens Pick, dem APA-CEO, aber der Peter Westenthaler und alle sagen, dass das in der FPÖ das sein verdeckter Linker. Gibt man damit nicht offen zu, dass beide Seiten einfach total parteipolitisch sind und gerade versuchen, den ORF schon wieder in den Würgegriff zu nehmen, und zwar wurscht, links oder rechts?
Völlig, absolut. Das hört man. Das ist halt, deswegen sage ich ja, den ORF zusperren und neu gründen. Das ist ja meine Positionierung.
Aber wie wäre es mit einmal Parteien umdenken?
Das wäre auch mal nett.
Naja, das sind ja die Parteien, die derzeitige Stiftungsratsform ist einfach so, weil die Parteien, die Vertreter des Volkes sind, das Volk ist der Eigentümer vom ORF, so, das kann man so und so sehen. Deswegen sage ich, das ist in der jetzigen Form...
Menschen.
Ja, aber das ist ja meine Position, die ich seit Wochen und Monaten sage, der ORF ist in der jetzigen Form strukturell nicht reformierbar, er ist personell nicht reformierbar. Es sind aber wirklich gute Kandidatinnen und Kandidaten, die es gibt.
Zum Beispiel?
Der Herr Pick, den finde ich fachlich gut, ich finde die Frau Dotzauer fachlich gut, ich finde den Herrn Lacher fachlich gut, ich finde die Eva Schütz fachlich gut, ich finde die Frau Zierhut fachlich gut. Das sind meiner Meinung nach alles gute Leute. Die sind aber vernichtet. Die fangen mit einem Aschehaufen schon an, weil sie diese politische Bunze noch mehr oben haben. Die Mitarbeiter machen dort anscheinend, was sie wollen, ohne irgendeine Führung. Und das geht nicht. Und der ORF kriegt hunderte Millionen aus Steuergeldern, weil mittlerweile die Zwangsausgabe ist eine Steuer, nichts anderes. Und es funktioniert nicht. Jeder hat nur das größere Ego. Also wenn man schaut, der Herr Wolf, der Danny DeVito mit dem Ego vom Arnold Schwarzenegger. Also das ist wirklich, glaube ich, nicht mehr reformierbar, so wie es ist. Es gibt, ich glaube, die meisten unserer Zuschauer werden mich jetzt sogar schimpfen, wenn ich sage, bis zusperren gehen sie mit, aber bei Neugründen kriege ich Haue. Aber ich halte einen gewissen Grundfunk für wichtig.
Aber die Frage ist, muss ich nicht auch die Parteipolitik zusperren und Neugründen?
Ja, aber die Parteipolitik,
wenn sie der Meinung ist, Logik. Ihr der ORF gehört.
Aber entschuldige, jeder, der sagt, er wird den ORF jetzt entpolitisieren als Politiker, wird schwindeln.
Aber zumindest eine Spur mehr.
Ja, ich bin ja bei dir. Aber das wird nicht funktionieren, deswegen muss der neue Struktur machen.
Ja, hundertprozentig.
Links schießt gegen rechts, rechts schießt gegen links und beide Seiten versuchen, den ORF zu kontrollieren.
Ganz genau, also das ist so, was wir jetzt seit 10 Jahren haben. Links streitet mit rechts und die ganze Zeit und jetzt eskaliert das Ganze. Und ganz ehrlich, der ORF ist nun mal wichtig für die Demokratie und ich halte dann nichts von Privatisierungsfantasien, wie jetzt manche Leute sich da jetzt auch aufpudeln. Also privatisieren vom ORF wäre absurd. Wir brauchen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, jetzt keinen Staatsfunk. Und ganz ehrlich, also reden wir mal über eine andere Kandidatin, die Frau Sonja Sagmeister. Sie haben ja auch mit ihr ein paar Interviews gehalten. Die wurde nicht nominiert. Und für mich wäre das die beste Wahl gewesen, um ehrlich zu sein. Eine ORF-Mitarbeiterin, die gegangen wurde, die weiß, was das Problem ist. ist, dein Wahlprogramm, ihr 5-Punkte-Programm war mehr oder weniger Freundelwirtschaft abschaffen, Postenschacher einstellen, politische Berichterstattung abschaffen und Politik raus aus dem ORF. Das heißt, der Sargmeister wäre meine absolute Favorite gewesen.
Ich darf jetzt ganz kurz sagen, also die Eva Schütz, die Unternehmen führt, hat zu wenig Führungserfahrung und die Frau Sargmeister, die noch nie irgendwo noch Abteilung geführt hat, hat genug.
Ich glaube, dass die Frau Sargmeister dazu lernen könnte, sagen wir es mal so.
Wir haben da zwei Ebenen der persönlichen Wahrnehmung mit der Ausschreibungskriterium.
Nein, auch nicht die Einschätze von den Einstellungen. Weil Ideologie gehört halt auch ein bisschen dazu.
Ich habe heute mit der Frau Sargmeister, weil sie vor Interview gehabt, eine Viertelstunde geplaudert. Das war durchaus interessantes, gutes Gespräch. Sie hat einen sehr guten Eindruck gemacht, aber es fällt halt die Führungserfahrung.
Schau, ich glaube, dass das auch wieder prototypisch ist. Da geht es nicht um tatsächliche Anforderungskriterien, sondern Sympathiefaktor. Dir ist die Eva Schütz sympathisch, ihm ist die Sonja Sargmeister sympathisch. Natürlich hat die Sonja Sargmeister die Führungserfahrung nicht und bei der Eva Schütz bezweifelt zum Beispiel der an sich sehr anerkannte Rundfunkrechtler Lebhofer, dass sie die Anforderungskriterien erfüllt, weil sie Anteile hat und weil sie in einem Standard-Interview hochoffiziell gesagt hat, dass sie das sogar aufstockt.
Genau, das ist aber die Aufgabe der Findungskommission, das zu klären. Das ist
ja, aber wie schaut das aus? Wie ist aber da die Außenwirkung, sind wir uns ehrlich? Genau, da hat die Frau Daniel recht.
Dieser Bestellvorgang ist clownesk.
Ne? Genau.
Da gebe ich mal dem Kollegen Kern ausnahmsweise einmal recht, die Bestellung ist ja wirklich clownesk und jeder ist vernichtet. Deswegen sagt jeder, egal wer es wird, ist ja, jetzt gut, schon so beschädigt.
Ich glaube nur, es gibt einen Unterschied, weil es gibt Leute, die ernsthaft kandidieren,
dann Spaßkandidaten.
Hätten, dazu zähle ich den Herrn Pick, den absoluten Favoriten, dazu zähle ich aber auch Markus Breitenegger, den früheren ProSieben-Chef, der will auch ernsthaft, ich zähle dazu auch die Lisa Dotzauer, muss man auch dazu sagen, die Katrin Zierhut, die auch aus dem ORF kommt, auch Führungserfahrung hat, zähle ich dazu. Und ich zähle persönlich, auch wenn er quasi, glaube ich, die Landschaft hier nicht mehr gut genug kennt, den Johannes Lacher.
Den haben wir vergessen noch bei der Nennung.
Da sind die vier Ernsthaften.
Lacher ist hochqualifiziert.
Vier Ernsthaften.
Aber wir sind nicht ziemlich deckungsgleich bei dem, was wir sagen.
Qualifizierten Kandidaten. Nein, so. Aber ich sage, die sind jetzt alle mit beschädigt. Dann gibt es noch ein paar Scherzkandidaten. Ob die beschädigt sind oder nicht, da geht es um PR und nicht um Ernst.
Ganz genau, da könnte man die Giraffe aufstellen, die bei der SPÖ kandidiert hat. Das ist ähnlich seriös.
Aber, und du, ich meine, ich sage es jedes Mal dazu, das ist ein bisschen schwer, weil es gibt hier kein Rechts gegen Links, aber also der Heimo schon für Rechts, aber hier sehe ich mich wirklich links.
Bin mittiger.
Aber trotzdem, ich muss halt diese Frage darstellen. Eine beträchtliche Rolle spielt nicht nur die ÖVP in diesem ganzen Chaos, wo der Bundeskanzler im bekanntlich großen Wien, wo das Bundeskanzleramt im Untergrund ist und niemand mitkriegt, wer rein und raus geht, alle Kandidaten dort empfangen hat. Also nicht alle Kandidaten, sondern die ernstzunehmenden Kandidaten. Nicht nur der spielt eine Rolle, nicht nur sein Generalsekretär, der auch noch quasi offen zugegeben hat, wen die ÖVP will, sondern eine sehr ähnliche Rolle spielt auch der SPÖ-Stiftungsratsvorsitzende,
der Herr Lederer,
der ebenfalls versucht, überall seine politischen Ränkespiele zu spielen. Also ich stelle erneut eine Frage, wie sehr kann sich die Politik selber oder Parteipolitik selber demaskieren und selbst schaden?
Also ganz ehrlich, ich meine, da tut man jetzt so, als wäre das jetzt auch sehr neutral und das ist es einfach nicht. Und warum geben die dann nicht einfach zu, dass es eine parteipolitische Besetzung? Also das verstehe ich halt nicht und eben, das ist ein Zirkus, das ist ein Tanz und die Leute, die verstehen das natürlich. So dumm sind die Leute ja nicht, dass sie glauben, dass das alles transparent ist. Natürlich. natürlich, ganz klar. Und ganz ehrlich, man muss da aber total aufräumen. Ich habe jetzt mir letztens mal die Struktur vom ORF angeschaut und das ist ja in jeder Ebene so. Der ORF hat 12 Tochterfirmen mit 21 Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen und die werden natürlich auch alle politisch besetzt. Und übrigens, die verdienen da allein beim ORF 3 wieder 600.000 Euro pro Jahr. Plus dann auch Lohnnebenkosten, die dazukommen, kostet den Staat halt extrem viel Geld. Und warum hat man 21 Geschäftsführer, die wahrscheinlich allesamt politisch besetzt werden? Und darüber sollten wir reden. Und natürlich die SPÖ, die ist da jetzt auch nicht unschuldig. Und die FPÖ freut sich natürlich. Das stimmt halt. Die FPÖ freut sich da. Die reden halt immer schön, aber der Herr Westenthaler, der arbeitet bei einem Konkurrenzunternehmen, dieses Unternehmen hier, OE24, und der ist Stiftungsrat. Also das geht meiner Meinung nach auch nicht. Sorry. Das ist absurd.
Also sind wir froh, dass wir einen Peter Westenthaler haben, weil das kann, man kann ja zu ihm stehen, wie man will. Man muss ja politisch mit dem Westi einer Meinung sein. Aber dass er im ORF-Stiftungsrat die einzig wirkliche Opposition ist.
Da treibt er sie vor sich her, das stimmt vor, schon. Da muss man ihn loben dafür.
Die Nadel ist und sie piekst und piekst und piekst. Das ist eine Aufgabe, das macht er hervorragend.
Das stimmt, wiederum für die FPÖ macht er das auch sehr erfolgreich.
Ist ja von der FPÖ entsandt.
Sag ich ja. Ist ja auch so, aber das wäre meine Anschlussfrage, Heimer. Wir beide beobachten ja nicht die erste ORF-Wahl. Es war immer schon politisch ausgepackt, das wissen wir. Aber was mir zumindest derzeit auffällt, aber vielleicht irre ich mich, Sie machen es so schrecklich plump.
Es war noch nie so plump und unprofessionell wie jetzt. Es liegt aber auch an der Regierung. Aber es dann, ich sage, wir haben in der ganzen Diskussion ja auch den zuständigen Medienminister ein bisschen vergessen. Der Herr, falls das jemand nicht weiß, das ist der Herr Babler. Der ist für den ORF zuständig. Das ist die einzige Meldung, die man jetzt das zum ORF jemals gehört.
Ich will eine Frau.
Der gehört hat, ich hätte jetzt gerne eine Frau und deswegen wählt die SPÖ einen Mann. So, super.
Also das klingt doch schlüssig.
Klingt ja total logisch und wieder einmal strategisch Babler-like. Aber es sind natürlich, so wie diese Regierung, die amateurhafteste Regierung ist, die wir jemals gehabt haben, ist ja auch beim ORF die amateurhafteste Regierung, die wir jemals gehabt haben. Das ist leider einfach unprofessionell. Aber muss man dankbar sein, dass es diesmal so öffentlich ist und so transparent ist mit dieser Schieberei. Weil die Leute einfach sehen, wie es zugeht. Ne? Und sich nicht mehr einlullen lassen und sich nicht mehr sagen lassen, das ist eh alles so super.
Ich sage halt nur als Journalistin, finde ich das echt alles bedauerlich, weil die Medien befinden sich in einer echten Krise.
Und das große Problem ist, um den noch anzuschließen, einen Satz, dann bist du gern dran. Und natürlich der ORF checkt nicht, auch mit diesen ganzen Aktionen, auch Wolf und Co., dass sie sich selber versenken. Die sägen sich selber den Ast ab, auf dem sie sitzen, weil sie werden immer weniger Verteidiger finden für dieses Theater. Und irgendwann haben sie keinen mehr und haben den eigenen Ost abgesagt und dann wird es nicht mehr geben.
Ja, also dazu muss man aber auch sagen, dass der ORF wirklich sehr, sehr gute Vertrauenswerte hat, wenn man es mit anderen Medien vergleicht und darum verstehe ich jetzt auch nicht, warum jener im Parteiprogramm, also im Wahlprogramm, sorry, hat, dass man den ORF komplett umkrempeln muss. Schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, es wird more of the same. Nur andererseits muss man halt auch sagen, mehr Transparenz braucht so notwendig, dass es ja unser Steuergeld, das da versickert und hunderte Millionen und ganz ehrlich, die Bürger hätten da mehr Recht auf Transparenz und natürlich auch vielleicht auf ein bisschen mehr politische Unabhängigkeit. Wobei ich auch sagen muss, der Herr Pick ist großartig, der kennt sich mit der Digitalisierung durchaus aus, hat da einen guten Track Record und ich glaube, der wird gut sein für den ORF. Und sind wir uns ehrlich, das ist ja schon ausgemacht. Also, Entschuldigung, der gibt seinen Upper-Posten schon zurück, bevor er den neuen Job überhaupt in der Tasche hat. Öffentlich und offiziell, also ganz ehrlich, das kaufe ich nicht. Das heißt, ein Herr Pick wird meiner Meinung nach 99,99%.
Ob die Gerüchte stimmen mit dem neuen Generalsekretärsposten, der zusätzlich geschaffen wird in Sparzeiten.
Das hat er bei uns in der Runde dementiert.
Wo noch einmal sechsstellig. Also, ich sage mal, der kolportierte Name hat in der APG schon gekündigt.
Aber du glaubst auch, dass der Pick sicher ist.
Normalerweise ist er sicher, wenn er die Stiftung...
Ja, also am Donnerstag findet die Wahl statt.
Weißt du, 35 man weiß, bei den Stiftungen reden nie, weil die haben ja alle ihr auch ein schönes Gerstl. verdient. Ne?
Und plus sie haften 35,
die Nebengeschäfte etc. Normalerweise müsstest, obwohl ich beide persönlich schätze, die Führer der Freundeskreise von ÖVP und SPÖ austauschen, weil sie einfach persönlich befangen sind durch eigene Geschäfte etc. Das geht nicht, das geht nirgendwo, dass du für einen Bestellungsvorgang zuständig bist des Unternehmens, mit dem du mit deinen Kunden Geschäfte machst und Aufträge machst, wo du interveniert hast. Das geht,
das geht nirgendwo. Oder Konkurrenzunternehmen, Medien berätst. Das ist leider Gottes auch bei mehreren Personen so.
Etc. Um
das ist Wahnsinn
das
eigentlich.
Geht nirgendwo anders.
Ich bei aller Sympathie.
Ich würde mir das nicht trauen. Also ich finde, das geht nur in Österreich. Und das ist, deswegen sage ich, neu gründen, zusperren.
Nico Kern, wenn tatsächlich der Clemens-Pick gewählt werden sollte, drohen offenbar danach mehrere Klagen. Einerseits die FPÖ mit einer Popularbeschwerde, das hat der Peter Westenthaler schon angekündigt. Andererseits heißt es hinter den Kulissen, dass das Land Burgenland respektive Hans-Peter Doskozil da eine Klage vorbereiten könnte. Und einer der Kandidaten könnte ebenfalls, oder Kandidatinnen könnte ebenfalls Klage, was
weil die Sachen, Bestellvorgang nicht EU-rechtskonform ist, sagen viele Juristen.
Also genau, ja.
das klingt relativ nur, das ist nicht fix, sondern das prüfen die. Also schauen wir mal, ob es dazu klaren kommen wird. Andererseits, ganz ehrlich, so gerne ich Herrn Doskozil und so weiter habe, es ist, du kannst jetzt halt nicht unbedingt weiter jetzt mit der Steuergeldverschwendung machen, weil was kostet uns dieser Bestellvorgang, die ganzen Briefings und so weiter, Hearings meine ich damit, es ist halt ein Wahnsinn, wie viel Geld da verschwendet wurde. Dann Beraterkosten, da waren wir auch wieder bei 600.000 Euro. Also ganz ehrlich, ich würde mir ein bisschen mehr Transparenz wünschen, da muss man nicht so viel Geld ausgeben, man kann auch nämlich mit wenig Geld sehr viel schaffen. Und ja, leider Gottes sollte vielleicht der ORF mal davon erfahren, dass das auch mit weniger geht. Aber das ist das Problem, die müssen sich halt nicht scheren, die können ein Durchschnittsgehalt 96.000 Euro pro Mitarbeiter haben, aber dann sehr viele Externe auch noch anstellen und die ja, mit einem Henne und einem Ei bezahlen, mit einem
Apfel. Bevor wir dann kurz in eine Werbepause gehen und über das Budget weiterreden, auch an dich die Frage mit den Klagen, also sagen wir, Clemens Pick wird gewählt, gehst du dann von mehreren Klagen aus und was bedeutet das dann für den ganzen Bestellvorgang?
Also ich glaube, die Popularbeschwerde,
also die kommt, ist,
die kommt die wird, glaube ich, wenig bewirken im Grunde. Klar. Diese EU-Rechtsgeschichte, ich habe heute, weil ich mich da ehrlich gesagt nicht auskenne, und das gebe ich auch zu bei der Geschichte, bin kein EU-Rechtler, habe ich mit zwei Professoren gesprochen, die sagen, das klingt durchaus angreifbar, diese Regelung, weil es Privatregelungen sind, aber trotzdem als Staatsunternehmen dadurch aber der Staatscompliance und diesen Grundvorgaben bei Staatsbestellungen unterscheiden. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Auch für den ORF, weil es auch nicht im ORF-Gesetz geregelt ist. Es ist nur in irgendeiner Untergruppe von irgendeinem internen Geschäftsführungspapier diese Kommission, diese Ausscheidungen etc. Geregelt. Das ist meiner Meinung nach nicht EU-rechtskonform, aber das werden die Gerichte klären. Aber es ist dann wieder, es geht wieder dieses Theater weiter. Und das Problem an dem Ganzen ist, wir zahlten diese Prozesse.
Ja, wir, so, natürlich.
Wieder
Steuerzahler.
Wir sind letztes Jahr waren 20 Millionen Euro Rücklagen beim ORF für Prozesse, schätze mal jetzt mit dem Herrn Weismann und mit dem Herrn Strobel mit ihren Millionenforderungen kosten mindestens nochmal 10 Millionen Rücklagen, muss jeder Geschäftsführer, wenn er nicht in Krieger gehen will, machen. Das heißt, bis bei 30 Millionen kommt das dazu, bis bei 35 Millionen, die fehlen dem Programm, die sind den Zwangsgebührenzahlern weggenommen worden und der ORF versenkt sich weiter. Also es ist eine Spirale,
die wirklich negativ ist. Wir gehen jetzt in eine kurze Werbepause und dann reden wir darüber weiter, dass jetzt auch noch der ORF-Manager Pius Strobel freigestellt wurde und dann auch über das Budget. Der ORF kommt nicht zur Ruhe und mit dem Budget wird auch die Regierung nicht zur Ruhe kommen. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zum heutigen Montagsduell zwischen Heimo Leposchitz und Nico Kern. Und wir haben schon über den ORF und die seltsame Art und Weise, wie die Parteipolitik da derzeit an der Bestellung mitwirkt, an Aufregung mitschraubt, die immer noch höher. Aber es ist auch der ORF quasi in Sachen, wir schrauben den Wirbel immer weiter nach oben, nicht verlegen. Jetzt ist auch noch Pius Strobel, der ORF-Manager, der, glaube ich, seit knapp einem Jahr wegen Burnout beurlaubt ist und der als Gegenspieler von Roland Weißmann galt, wo die Frau, die Roland Weißmann der sexuellen Belästigung beschuldigt, in seinem Haus war. Und, es geht um Millionen Pensions.
Da muss man dazu sagen, dass die Polizei sie gesucht hat und damit ja. Ordnung okay, in seinem Haus gefunden hat, für jemanden, den er überhaupt nicht kennt und den Herrn Weißmann hauptsächlich belastet hat. Also das ist ja House of Cards mit Mundl-Sackbauer. Ne? Das ist eine Mischung aus Mundl und Kotternermittel, das ist auch gut. Ne? Wobei, das ist fast Kottern ungerecht gegenüber der Polizei. Okay. Da weiß dann der Polizeipräsident und weiß der Kaffeeautomat. Beim ORF. Aber natürlich, es ist ein Wahnsinn. Also kann natürlich auch sein, dass das, was heute bekannt wird, dass es ein Ablenkungsmanöver vom Herrn Wolf ist. Das kann man ja auch heute spielen, dass man wieder von was anderem. Aber ich glaube, da sind halt viele Dinge, wenn du so viel kassierst, du bist im Burnout, gehst auf was erzählt wird, ich weiß nicht, ob es stimmt, auf VIP-Events, die Anklägerin oder die Anschuldigerin von deinem ehemaligen Chef, der dir die Millionenpension nicht geben wollte, ist, wird bei dir im Haus gefunden. Das ist ja alles, da denkst du einfach immer, was ist mit euch. Und wenn man sich da in die Rolle von irgendjemandem, der Alleinerzieherin mit 1400 netto reinfühlt und denkt, die muss ihr ORF-Gebühr zahlen und sagt, für das zahle ich, für die Riesengehälter, für die Abfertigung, ich spinn's.
Das ist jetzt tatsächlich natürlich die nächste fatale Optik für den ORF, oder? Weil es sind andauernd irgendwelche Leute müssen freigestellt werden. Das hat begonnen mit dem ehemaligen Generaldirektor und Fotos und sonstigem. Ist weitergegangen mit anderen, genau, mit anderen Spitzenkräften des ORF.
Kommunikationschef.
Und gipfelt jetzt in die Pius Strobel-Freistellung. Kann man da dieses Image überhaupt noch...
Also ich meine, diese ganzen Koks-Geschichten helfen dem Image wahrscheinlich auch nicht, aber ganz ehrlich, nach dem, was man jetzt alles mitbekommen hat, wundert mich das kein bisschen. Also, schauen wir mal.
Ich weiß nicht, ob Kokain mit den
zusammenhängt. Also,
das wissen wir nicht.
Nein, das wollte ich natürlich nicht sagen, aber was ich auf jeden Fall sagen will, ist, der Pius Strobel steht halt für alles, was der Kritikpunkt am ORF sind, und zwar diese Parteipolitik, die Freundelwirtschaft, die Spitzengehälter, es ist ein kompletter Irrsinn. Ich habe mir das angesehen, der verdient 470.000 Euro. Entschuldigung, für was? Der ist der Bestverdiener. Und für was, frage ich mich? Warum? Ich meine, was wird er in der Privatwirtschaft verdienen? Sind wir uns mal ehrlich. Also ein Bruchteil davon.
So, den ehrenwerten Beruf erlernt schon da.
Ja, natürlich. Das ist ganz gut, aber keine 470.000 Euro.
Nein, das muss man dazu sagen.
Hat die Grünen mitgegründet sogar.
Grüner Bundesrat habe ich jetzt.
Ja, aber trotzdem, eben, er steht halt für alles, was eigentlich falsch rennt. Und auch diese Freundeskreise, diese interne Backelei, das verstehen die Leute nicht. Der ORF, der sollte stark sein, der sollte eine Kontrollfunktion haben, der Politik auf die Finger schauen und nicht wie eine Puppe gespielt werden. Und das ist beim ORF leider
Gottes so. Der 4000 Mitarbeiter im ORF hat mit all diesen Sachen
natürlich ganz richtig,
die sind
aber die Entscheidungsträger.
Spitzenverdiener, aber das Problem ist offenbar in einer Führungsebene, die offensichtlich out of control ist.
Ja, und auch die Pensionen, Entschuldigung, über die müssten wir auch mal reden. Warum gibt es da Luxuspensionen? Das ist ein kompletter Irrsinn. Wir müssen 15 Milliarden Euro einsparen. Und warum streichen wir dem Herrn Strobel und Co. nicht einfach die Luxuspensionen? Und schauen, dass er einfach das Doppelte, natürlich versucht man das jetzt, glaube ich, schon seit 2011, gab es die erste Versuche, aber wahrscheinlich 20, schon noch länger.
22, weil 2011 ist, glaube ich, dieser Vertrag erst, oder 2010.
Da gab es auch eine Diskussion über Pensionen, aber das ist lange her.
Heimo Leposchitz, grundsätzlich könnte man ja fast glauben, die FPÖ hat das bestellt.
Könnte man fast glauben, aber das bringt dir halt nichts, wenn du nicht in der Regierung bist als Opposition. Das bringt dir vielleicht ein paar Stimmen, aber du kannst ja im Grunde, ist der Peter Westenthaler da ein ziemlich einsamer Einzelkämpfer und wird an der Mehrheitsfindung wahrscheinlich nicht irrsinnig viel mitmachen können. Und es braucht einfach eine Regierung, die hier neue und klare Regeln setzt. Also das ist der Eigentümervertreter. Ne? Das, mhm. die Regierung, man kann vielleicht einmal einen politischen Einfluss positiv zu machen, indem man sagt, einen Eigentümervertreter das neu aufzustellen, das Ganze mit dann öffentlich-rechtlich neu aufzustellen. Ich bin nicht der Meinung vom Kollegen Kern, dass Privatisierung grundsätzlich was Schlechtes ist. Ich glaube, ORF1 könnte man problemlos privatisieren.
Der wird, ja, okay, den braucht niemand.
Der wird niemand aufstehen und eine Mischung aus ORF2 und ORF3 als Sender ist immer noch genug und in Ordnung.
Die Kernkompetenzen.
Die Kernkompetenzen machen. Ich sage einmal, da abspecken, das wird kein Vetum, weil diese Serienabspielung können die Privaten besser. Dafür brauche ich keine Zwangsgebühren. Aber grundsätzlich, ich erwarte mir, dass da irgendwas passiert, auch seitens der Eigentümervertretung, die sich ja wegducken. Also der Kanzler hat ja alle zu sich gerufen zur Audienz, aber ich kenne die Position des Kanzlers nicht. Der Medienminister hat nur einmal aufgemuckt und gesagt, ich hätte gerne eine Frau, dafür wählt er dann einen Mann. So, und wo sind die alle in ihrer Verantwortung? Die NEOS haben sowieso mit den Bestellungen nichts zu tun, wollen aber den Technikdirektor, also den Online-Direktor, Entschuldigung. Also, das, und den Herrn Breitenecker, der ja sehr NEOS-affin ist, höflichst formuliert als Kandidat. Und das
dementiert er.
Ja.
Hat er bei uns in der Runde. Ich sag's nicht.
Das kürzt leicht einmal.
Es sind alle total parteiunabhängig auf Parteilichkeit.
Du, es sagen sogar Leute, die in Kabinetten gearbeitet haben, dass das unfair sei, dass uns hier politisch
ganz genau, absurd.
Nico Kern, kommen wir zu einem anderen Thema, das die Leute wahrscheinlich sogar noch mehr bewegt, nämlich das Budget. Da wird es jetzt wieder Kürzungen eigentlich für alle geben. Und da gibt es den einen oder anderen Sozialdemokraten, auch Prominente, die schon sagen, so jetzt langsam, allerdings nur hinter den Kulissen, jetzt langsam, das geht einfach nicht mehr. Wir haben einen roten Finanzminister, Markus Matterbauer, und aus deren Sicht hätte der einen Sparfetisch und man greife die Falschen an.
Ein Sparfetisch? Entschuldigung. Also das ist wirklich sehr schön, kann man sagen, aber schauen wir uns mal die Zahlen an. Wir haben ein Defizit von 4,2% und planen es zu senken auf unter 4% nur. Und dann ist man happy, wenn man nur so extrem hohe Neuverschuldung hat. Das ist Irrsinn. Ich frage mich, warum streben wir kein Nulldefizit an? Da müssten wir 15 Milliarden Euro einsparen. Und warum nicht? Das ist halt alles so unambitioniert. Entschuldigung, zum Beispiel bei den Pensionen, bei den Luxuspensionen. Da müssen wir jetzt endlich mal ansetzen und schauen, dass das eben rechtlich irgendwie die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit man das kürzt auf 2,5-fache von der Höchstbeitrage-Grundlage. Also das ist kompletter Irrsinn. Und das Ding ist, wo man auch kürzen könnte, 2017, ich habe mir die Zahlen angeschaut, haben wir 21 Milliarden Euro für Förderungen ausgegeben. 21 Milliarden. Wie viel geben wir jetzt aus? Wie viel geben wir jetzt für Förderungen aus? 39 Milliarden, 18 Milliarden mehr. Und dann sollen wir keine 15 Milliarden einsparen können. Sorry, wir haben kein Ausgabenproblem. Also wir haben ein massives Ausgabenproblem und kein Einnahmenproblem. Und die SPÖ, die beschädigt sich gerade massiv, weil die jetzt so rüberkommt, als würde sie jede Woche irgendeine neue Steuer erfinden wollen.
Aber,
ja, leider Gottes, man kann nicht mal dagegen argumentieren. Ja.
Lassen wir das mit jede Woche eine neue Steuer, aber was sie wirklich machen, ist quasi auch, das sagen ja die eigenen Sozialdemokraten, sie treffen auch die breite Masse. Lässt sich die SPÖ da zu sehr den Kurs von ÖVP und NEOS diktieren oder tickt die SPÖ jetzt so? Was ist eigentlich mit Andreas Babler? Der kam doch ursprünglich aus dem linken Flügel der Sozialdemokraten. Also ich kenne mich nicht mehr aus.
Also ich glaube, der Babler hat, die ÖVP hat das wie immer großartig gemacht, den Koalitionspartner einzulullen. Und ich habe immer verglichen, das mit einer Python, sie umarmt dich, aber sie dreht da halt die Luft nebenbei ab. Aber das ist natürlich, ja, die SPÖ fordert ja auch immer neue Steuern und nicht irgendwo zum Einsparen.
Sparmaßnahmen.
Ja. Und ist trotzdem natürlich in der SPÖ die Unzufriedenheit massiv hoch. Also wenn ich mir gestern ein Posting vom burgenländischen SPÖ-Club am Fürst anschaue, der gesagt hat, wir müssen den ÖVP-Müll also sinngemäß aufräumen und vernichten uns dabei selber, koste es, was es wolle. Das ist schon etwas, was absurd ist. Aber ich mag diese Sparerzählung nicht. Also da hat der Kollege Kern schon recht, sparen tun die nirgends.
Nirgends.
Sicher sparen sie.
Ja, viel zu wenig, sorry.
Sie sparen ja nirgendwo wirklich ein. Sie geben weniger aus. Ja, aber es ist kein Sparen.
Ja, sparen.
Die Leute kriegen Erhöhungen. So, das ist aber kein Sparen. Wenn ich mehr einnehme und mehr Steuern erhöhe, ist das kein Sparen für mich. Das ist ein Abzocken. Sparen heißt bei sich selber sparen und nicht bei den anderen abkassieren.
Spaß
bei Leistung. Also, ich anschauen, dass SP und ÖVP die Kutzpe haben, die Parteienförderung erhöhen zu wollen. So, das ist ja die größte Frechheit. Schauen wir mal, ob die Neos da mitmachen. Wenn sie mitmachen, kann man sie begraben, meiner Meinung nach. Ja. Aber dass SPÖ und ÖVP allein daran denken, die Pensionen zu kürzen und die Parteienförderung zu erhöhen, bei der Gesundheit zu kürzen, die Parteienförderung zu erhöhen, bei den Familien zu kürzen, die Parteienförderung zu erhöhen. So, da kann ich nur sagen, nasse Fetzen. Wo sind die denn angerannt in diesen Zeiten? Wenn sie dann, und dann sagen sie, Leute werden sehen, sie machen dann den Schmäh, wir machen eh eine Nulllohnrunde für Bundespolitiker. Das hat zur Folge, dass mittlerweile Landeshauptleute schon mehr verdienen bald wie Minister, weil die werden nämlich nicht, das sind nämlich nicht inkludiert.
Die haben sich ja geweigert.
Und das, auch die Frau Swassig hat sich, glaube ich, eine Gehaltserhöhung, eine fette gegönnt damals, während alle anderen einsparen wollten. Also
aber die Grundgeschichte ist ja, ich bin ja für eine bundeseinheitliche Regelung, dass das allen vorgeschrieben wird. Ich halte dafür diesen Nulllohnrunden halte ich für schwachsinnig, weil das was soll das? Wenn es dem Staat gut geht, soll erhöht werden, wenn es dem Staat schlecht geht und den Leuten, wenn man, soll es nicht erhöht werden. Wenn man bei den Pensionen kürzt, kannst du die Politikergehälter nicht erhöhen. Fertig, Geschichte erledigt. So fair ist es. Auch bei den Beamten, die Beamten dürfen nicht höher erhöht werden, wie diejenigen, die Beamten finanzieren in der Privatwirtschaft. Das ist für mich meine Form von Gerechtigkeit, das ist für mich Solidarität. Aber dass wirklich SPÖ und ÖVP den Schmäh bringen werden, mit wir erhöhen die Politikergehälter nicht, was null bringt fürs Budget, wurscht. Aber die Parteienförderung zahlt sich dann schon massiv aus. Also das sind ja wirklich massive Zahlen und Millionen. Und warum ist das so? Weil SP und ÖVP völlig pleite sind. So. Ja, weil sie nicht auf das verzichten können, weil sie Misswirtschaft haben, ohne Ende, höchst verschuldet sind.
Wir sind für heute schon am Ende mit unserer Sendung, aber wir werden natürlich nächste Woche schauen.
Und schauen wir mal, ob sich die das wirklich trauen.
Ob die sich das wirklich durchziehen und sich tatsächlich die Parteienförderung geben, weil dann werden sie wirklich in Zeit.
Vielleicht kurz eine Zahl als Relation. Wir haben eine doppelt so hohe Parteiförderung pro Kopf wie Deutschland. Eine doppelt so hohe. Genau, und es ist nur noch Irrsinn. Noch
danke, Nico Kern, danke, Heimo Leposchitz, Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.